Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie wieder da sind und dass wir gemeinsam in unserer Serie fortsetzen können. Hoffnung, die trägt. Danke auch für diese ganz interessanten Einsichten in unser Gehirn. Das werden wir jetzt brauchen, um zu verstehen, was wir heute gemeinsam besprechen wollen. Und wie wir das schon gewohnt sind, möchten wir auch heute Abend eine Frage beantworten, die gestellt worden ist. Ich muss zugeben, es ist eine äußerst interessante Frage. Und zwar ist gefragt worden, wenn Adam und Eva die ersten Menschen waren, warum gibt es in der chinesischen Philosophie keine Erinnerung daran? Die tibetische Philosophie durch das dritte Auge oder ähnlich spricht von Wesen im Himalaya, die Menschen erschaffen haben. Warum also keine Erinnerung im fernen Osten an die Geschichten der Bibel? Ausgezeichnete Frage. Ich muss zugeben, die hat mir so noch keiner gestellt. Aber es gibt, wie ich denke, eine sehr gute Antwort darauf. Zunächst einmal ist es so, dass die tibetanische Zivilisation mitnichten so alt ist, wie man vielleicht denken möchte. Die chinesische Zivilisation ist mindestens mehr als 1000 Jahre älter. Und wenn man also so nach den Ursprungsfragen sucht und nach möglichen Verbindungen zwischen der Bibel und dem fernen Osten, sollte man nicht in Tibet schauen. Vieles von dem, was wir vielleicht für sehr alt halten, ist relativ neu. Zum Beispiel ist der Buddhismus eigentlich eine Sache, die frühestens im 6. Jahrhundert vor Christus entstanden ist, also zu der Zeit der späten alttestamentlichen Propheten. Und vieles von dem, was wir heute für traditionelle chinesische Kultur und Religion halten, stammt eigentlich aus den Jahrhunderten, aus den wenigen Jahrhunderten vor Christus. Ob das jetzt der Daoismus ist oder ob das Konfuzius ist. Vieles von der ursprünglichen alten chinesischen Kultur ist verloren gegangen, als der erste gesamtchinesische Kaiser Ende des dritten, Anfang zweiten Jahrhundert vor Christus versucht hat, eine neue Ideologie zu schaffen. Wenn man sich allerdings mit den allerersten Zeugnissen der chinesischen Zivilisation beschäftigt, findet man sehr interessante Dinge. Das hat vor allem zu tun mit den chinesischen Schriftzeichen. Die funktionieren nach einem ganz ähnlichen Prinzip wie auch die mesopotamische Keilschrift. Die Schriftzeichen sehen etwas kreativer aus. Aber ähnlich wie die Keilschrift und die Hieroglyphen war das eine zusammengesetzte Schrift, teilweise phonetisch, teilweise am Anfang auch sehr viel bildlich gedacht. Und wenn man chinesische Sprache und Schrift studiert, stellt man fest, dass in alter Zeit die Schriftzeichen noch bestimmte Bedeutung gehabt haben, die dann im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen sind, die dem heutigen Chinesen, wenn er sich nicht damit befasst hat, jetzt nicht mehr so geläufig sind. Aber da gibt es einige interessante Entdeckungen, die man machen kann. Wenn man zum Beispiel hier das Wort für Boot sich anschaut, ja, das chinesische Zeichen für Boot, dann besteht das aus drei Elementen, nämlich aus dem Element für Kasten, für Acht und Menschen. Das heißt, die alten Chinesen, als sie die Idee des Bootes ausdrücken wollten, haben gesagt, acht Menschen in einem Kasten. Und jeder, der sich ein bisschen mit der Bibel auskennt, muss sofort zugeben, das klingt verdächtig nahe an der Geschichte von Noah, wo acht Menschen in einem Kasten die Sintflut überlebt haben. Hier haben wir das Zeichen für Verlangen oder Begehren. Und das besteht aus zwei Bäumen, das kann man sich sogar noch ein bisschen vorstellen, nicht wahr? Zwei Bäume. Und dann das Zeichen für Frau. Zwei Bäume und eine Frau war die Assoziation, die die alten Chinesen mit dem Wort Begehren haben. Und wir wissen, es gab eine Frau im Garten Eden, so sagt uns die Bibel. Da waren zwei Bäume, um die es ging, der Baum des Lebens, der Baum der Erkenntnis. Und da war eine Begierde. Das Wort erschaffen, etwas kreieren, etwas erschaffen, besteht aus dem Wort sprechen und leben, wobei in dem Wort sprechen nochmal die Komponente für Staub oder für Lehm ist. Also die Idee, durch das Sprechen kommt Leben mit der Komponente von Staub und Lehm. Und dann haben wir hier noch ein weiteres Zeichen, nämlich für Laufen, für Gehen. Und man kann sich so ein bisschen das mit 1. Mose vergleichen, wo Gott spricht Und es geschieht, wo er aus dem Lehm und aus dem Staub der Erde einen Menschen schafft. Also hier gibt es ganz interessante Parallelen. Ein viertes, letztes Beispiel. Wir haben hier das Wort für Versucher. Und das ist recht komplex, wie man sehen kann. Zunächst einmal haben wir hier unten dieses Element, das ist das Wort Teufel. Das Wort Teufel besteht aus Geheim, Mann oder Mensch oder ein Wesen halt, ein Mann, geheimer Mann und Garten. Das ist hier dieser Garten. Interessanterweise könnte man an sich auch studieren, der Garten besteht aus so einem Kreuz, wie es aussieht, und einer Umzäunung quasi. Wenn man den biblischen Bericht anschaut, dann heißt es, dass im Garten Eden das Wasser, da war ein Strom, der sich geteilt hat in vier Arme. Und wenn man also das Wort Teufel analysiert, kommt man auf den geheimen Mann im Garten. Und wenn man dann das Wort Versucher anschaut, sieht man den Teufel unter zwei Bäumen hier und dann das Wort für verstecken oder bedecken. Also der Teufel, der bedeckt es hier bei diesen beiden Bäumen. Und da ahnt man schon, das sind nur vier Beispiele, man könnte den ganzen Abend füllen mit Beispielen, das könnte man im Internet auch recherchieren, gibt es ganz interessante Vorträge dazu, dass offensichtlich die alten Chinesen noch Erinnerungen hatten an Ereignisse, die wir heute in der Bibel im Alten Testament finden können. Und zwar sind diese Schriftzeichen entstanden worden lange bevor irgendein Christ oder Jude mal in China dann gewesen ist. Wenn man das noch ein bisschen weiter verfolgt, dann kann man in der chinesischen alten Geschichte, in den mythologischen Geschichten feststellen, dass es dort fast gar nicht so kosmogonische und mythologische Elemente gibt, sondern dass alles relativ naturalistisch und realistisch beschrieben wird. Da gibt es zum Beispiel den Fu Xi. Und Fu Xi ist der einzige Überlebende einer Flut. Er schafft dann mit seiner Schwester Nuwa aus dem Staub neue Menschen und sie heiraten beide. Und das sind auch so Elemente, die man so im, auch wenn nicht genau in der Chronologie, in 1. Mose wiederfinden kann. Interessanterweise findet man in der chinesischen Geschichtsschreibung auch die Idee einer globalen Flut mit 10 Kaisern, die vor der Flut regiert haben. Das ist interessant, weil auch die Sumerer in den sumerischen Königslisten ebenfalls 10 Könige vor der weltweiten Flut haben. Und wenn man dann in 1. Mose die Genealogien anschaut, stellt man fest, dass es dort 10 große Patriarchen in der Heilslinie gegeben hat vor der Sintflut. Wenn man sich diese 10 vorsintflutlichen Kaiser anschaut, da gibt es dann auch einen, der als erster sich mehrere Frauen nimmt, so wie der Lamech im Alten Testament, in 1. Mose. Da gibt es dann den Bericht davon, wie diese ersten Kaiser die Eisenbearbeitung eingeführt haben und die Tierdomestikation und die Musik, ähnlich wie das auch in 1. Mose 4 berichtet wird. Und dann gibt es den Yao. Und Yao ist ein Kaiser, der besonders vollkommen ist und der aber einen sehr lasterhaften Sohn hat, der verbannt wird und der dann beerbt wird von dem anderen Sohn namens Shun. Und wenn man dann die Geschichte von Noah klingt, Noah Yao ist gar nicht so weit weg, auch vom Klang, der auch ein vollkommener Mann war nach biblischem Bericht, im biblischen Sinne, und der einen sehr lasterhaften Sohn gehabt hat, nämlich den Ham, der verbannt worden ist und dann Erbe wurde ein anderer Sohn, nämlich Shem, dann sieht man, dass es da wirklich interessante Verbindungen gibt. Man weiß heute auch, dass die alten Chinesen in vielen kulturellen Dingen sehr ähnlich waren wie die alten Sumerer, obwohl es eigentlich nach säkularer Geschichtswissenschaft keinen Kontakt zwischen denen gegeben haben kann. Sie haben ähnliche astronomische, ähnlich astrologische Vorstellungen und so weiter und so fort. Wenn man sich die Geschichte Chinas anschaut, dann weiß man, dass über Jahrhunderte hinweg ein sogenanntes Grenzopfer gebracht worden ist. Die Chinesen sind einmal im Jahr das Herrscherhaus an die nordchinesische Grenze gegangen und hat dort ein Opfer gebracht. Und man kennt heute noch die Texte, die damals gebetet worden sind. Da spricht es davon, wie Gott aus dem Chaos die Erde geschaffen hat, wie er die Elemente getrennt hat, so ein bisschen ähnlich wie auch im Schöpfungsbericht, wo die Wasser getrennt werden. Da heißt es, dass der Gott des Himmels ein Töpfer ist, der wie ein Töpfer alles geschaffen hat, dass er ein gütiger Gott ist und dass seine Worte auf dem Herzen getragen werden sollen. Und wenn man das liest, dann hat man fast den Eindruck, als ob so ein bisschen biblische Botschaft darüber kommt. Man fragt sich, woher haben die das gewusst? Sie müssen also einen gemeinsamen Kontakt gegeben haben in der Zeit, in der die Bibel von der Zeit vom Turmbau zu Babel spricht. Und vielleicht als letztes Beispiel dafür noch, das betrifft nicht nur die Chinesen, sondern auch andere fernöstliche Völker. Da gibt es zum Beispiel die Miao, die heißt tatsächlich so, die leben in Südchina und in Laos und in Vietnam und in Thailand. Und die erzählen ebenfalls von einer großen Flut und wie diese Flut dazu geführt hat, dass nach der Flut die Erde wieder bevölkert worden ist und wie die Menschen dann versucht haben, mit einer großen Leiter in den Himmel zu kommen. Zu der Zeit gab es noch nur eine einzelne Sprache und das hat aber dem Gott des Himmels nicht gefallen und deswegen hat er Blitze gesandt. Dann wurden die Sprachen zerstreut und die Miao mussten eine lange, lange, lange Reise machen durch ein Land, das weit im Norden liegt, wo sie dann sagen, dass es dort 6 Monate lang keine Sonne und 6 Monate lang keine Nacht gab, bis sie dann nach China gekommen sind. Und all das klingt wiederum sehr verdächtig nach Berichten, die wir in 1. Mose 11 finden, vom Turmbau zu Babel. Zusammenfassend kann man sagen, dass gerade in China, im Fernen Osten, lange Zeit nur ein Gott angebetet worden ist. Sein Name war Shangdi. Und viele Elemente sind doch sehr ähnlich zu 1. Mose, nicht identisch. Man sieht auch ein bisschen, wie Mythologie das ein bisschen verformt hat. Man kann aber noch die Konturen erkennen. Und in diesem Sinne glaube ich auch, dass Beschäftigung mit diesen Kulturen eher ein Beweis für die Glaubwürdigkeit der Bibel als ein Beweis dagegen ist. Soviel also zu dieser Frage. Danke für diese gute Frage. Wenn Sie auch so interessante Fragen haben oder einfach Dinge, die Ihnen auf dem Herzen liegen, zu den Themen oder auch zu anderen Fragen, die irgendwie mit der Bibel und Ihrer Botschaft zusammenhängen, dann scheuen Sie sich nicht. Nehmen Sie diese Feedbackkarte und schreiben Sie Ihre Frage darauf und dann werden wir morgen Abend nach bestem Wissen und Gewissen diese Frage beantworten. Heute soll es gehen um das Thema Gold und der Seekuhfällen, was ein Zelt in der Wüste über Gott verrät. Und bevor wir in dieses Thema hineintauchen, wollen wir, wie wir schon gewohnt sind, mit einem Gebet starten und Sie können dazu gerne sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir jetzt zu dir kommen können, dass wir mehr über dich lernen können. Und Herr, es ist so faszinierend zu sehen, wie überall auf der Welt, in all den verschiedenen Kulturen, in der Natur, überall wo wir hinschauen, in den menschlichen Körper, überall finden wir Spuren, Fingerabdrücke deiner Größe und deines Charakters, deiner Liebe. Aber wir wollen immer noch mehr von dir lernen, immer dich besser kennenlernen. Und so möchten wir dich bitten, dass du heute Abend durch deinen guten Geist zu uns sprichst, dass wir Wahrheit erkennen, die uns frei macht und näher zu dir bringt. Im Namen unseres Erlösers, Jesus Christus. Amen. Wo würden Sie hingehen, wenn Sie mal Gott treffen wollen? Zu allen Zeiten haben Menschen an Gott oder Götter geglaubt. Und die große Frage war eigentlich immer, wie kann ich diesem Gott begegnen? Wir haben ja schon gesehen in unserem Vortrag über Daniel 2, dass das manchmal eine schwierige Sache war und dass auch die Chaldäer zugaben, dass sie eigentlich keinen echten Kontakt zu den Göttern gehabt haben. Wenn die Menschen in Mesopotamien zu den Göttern wollten, dann sind sie meistens zu Tempelanlagen gegangen. Da gab es dann große Pyramiden oder die sogenannten Zikkurate. Und zu denen ist man dann gegangen, weil man meinte, dass dort oben sich die Götter offenbaren. Der Marduk oder Nabu oder Ishtar oder wer auch immer. Für die Griechen war das ganz klar, die Götter wohnen auf dem Olymp. Und der Berg war ja zum Glück gerade auch in Griechenland, da konnte man dann hinpilgern. Man konnte auch nach Delphi zum Orakel und sich dort von den Orakelfrauen den Rat der Götter einholen. Für die Römer war das noch ein bisschen anders, die waren ganz praktisch veranlagt. Die haben die ganze Welt erobert und dachten sich, naja, wenn überall verschiedene Götter so herrschen, dann wollen wir von allen ein bisschen profitieren und wir nehmen uns einfach alle Götter, die es gibt und nehmen ein Beispiel von denen und versammeln sie alle in Rom, im Pantheon. Ja, das sind dann alle Götter, all der verschiedenen Kulturen präsent. Und dann haben wir für jeden Fall den passenden Gott. Und dann kann man ins Pantheon gehen und da sind alle Götter versammelt. Aber die Frage ist eine ernsthafte Frage. Wo gehe ich hin, um Gott zu treffen? Jemand, der sehr viel mit Poesie und mit Liedern gearbeitet hat, der David, schreibt in dem Psalm 63, Vers 2, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Und damit meinte er nicht, dass er irgendwie mal was von Gott gehört hatte, aber ihn noch nie getroffen hatte. Nein, nein, als der David diesen Psalm schreibt, hat er schon viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Er hatte großartige Dinge erlebt, er kannte ihn und trotzdem hat er immer wieder in seinem Leben dieses Gefühl gehabt, ich muss noch mehr von Gott verstehen, ich möchte ihm noch näher kommen. Es gab auch Zeiten in seinem Leben, wo er sich von Gott entfernt hatte und wo er den Wunsch hatte, wieder zu Gott zurückzukehren. So ist diese Frage also eine wirklich existenzielle Frage, die wir alle nachvollziehen können. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele. Für David war die Frage, wo ist Gott, nicht eine theologisch, theoretisch abstrakte Frage, die man einfach so mit Faktenwissen abhandeln kann. Für ihn war das etwas, was ihn wirklich in seinem Herzen bewegt hat. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. David wusste aus eigener Erfahrung, ein Leben ohne Gott ist irgendwie qualvoll. Man hat das Gefühl, da fehlt was. So wie wenn man einen ganzen Tag durch die heiße Wüste gelaufen ist und man hat Durst. Man weiß, ich brauche eigentlich Wasser. Und so ging es dem David auch. Er wollte eine reale Begegnung mit Gott. Er hat sich nicht damit zufrieden gegeben, zu wissen, dass es Gott gibt, auch nicht damit zufrieden gegeben, zu wissen, dass Gott gut ist oder dass Gott irgendwann mal Großes getan hat. Er wollte eine direkte Beziehung zu Gott im Alltag. Und so sagt er im nächsten Vers diesen erstaunlichen Satz, so schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Also David hat sich nach zwei Dingen gesehnt. Er wollte Gottes Macht sehen und er wollte seine Herrlichkeit sehen. Und ich denke, jeder von uns kann das nachvollziehen. Wenn wir schon Gott begegnen, dann wollen wir doch sehen, was er tun kann, auch in unserem Leben. Wir wollen doch erleben, dass Gott in unserem Leben kraftvoll wirkt. Und wir wollen seinen Charakter, sein Wesen, seine Herrlichkeit verstehen. Und David sagt, um das zu sehen, schaue ich ins Heiligtum. Heiligtum war für den Hebräer verbunden, untrennbar mit der Geschichte des Volkes Israel auf dem Weg ins gelobte Land, als dort mitten im Lager der Israeliten ein Zelt stand. Ein Zelt aus relativ gewöhnlichen, normalen Gegenständen und Stoffen und Materialien. Ein Zelt, das von außen ziemlich unscheinbar aussah. Ja, das verschiedene Schichten hier als Zeltdach gehabt hat und die äußerste Schicht war aus Fellen von Seekuh gemacht, wahrscheinlich um einfach den Regen dann, falls es mal geregnet hat in der Wüste, so abperlen zu lassen. Ein ziemlich unscheinbares Zelt, von dem David sagt, dass just in diesem Zelt etwas über Gott zu lernen ist. In diesem Zelt gab es innen drin zum Teil sehr kostbare Dinge. Manches darin war aus Gold oder vergoldet. Daher kommt der Titel unseres Vortrags, Gold unter Seekuhfellen. Dieses Zelt, sagt David, erzählt etwas über Gott, das uns hilft, wenn wir auch nach Gott dürsten, wenn wir so ein verschmachtendes Gefühl haben, Gott, ich suche dich. Aber um dieses Zelt besser zu verstehen, müssen wir noch einen kleinen Schritt gedanklich zurückmachen und uns fragen, wie es überhaupt dazu kam. Und das bringt uns in die Geschichte, die bekannte Geschichte von Israel in Ägypten, wo die Israeliten einige Generationen lang als Volk mehr oder weniger gefangen gewesen sind, erst ja natürlich freiwillig dorthin gekommen waren, sich vermehrt haben und dann von einem Pharao, der Josef nicht mehr kannte, versklavt worden waren, um Sklavenarbeit zu machen. Das war ein Leben, wie man es sich nicht wünscht, auch seinem ärgsten Feind nicht. Sie wurden brutal behandelt und hatten keinerlei Freiraum. Sie mussten für die ägyptischen Könige in schwerster Arbeit unter miserablen Bedingungen arbeiten und hatten keine Freiheit. In 2. Mose 3 lesen wir, was Gott über diese Situation des Volkes Israel zu sagen hatte. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Lieber Freund, liebe Freundin, der Gott von 2. Mose 3, Vers 7 ist immer noch derselbe Gott heute. Wenn wir uns in einer unsagbar schlimmen Situation befinden, wenn wir das Gefühl haben, alles dringt auf uns ein, wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht frei, wir sind irgendwie Sklave von Gedanken, von Schuld, von Dingen, die uns bedrücken, wenn wir abends ins Bett gehen und vor lauter Schmerz unter Tränen ins Kissen beißen, dann sieht Gott unser Elend. Er hört unser Geschrei. Er kennt unsere Schmerzen. Und so sagt er weiter: Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten. Es war Gottes Idee, nicht, dass die Israeliten zu ihm kommen sollten zuerst, sondern er kam zu den Israeliten. Die Frage für Gott ist nie gewesen: Wo ist Gott? Sondern die Frage für Gott seit dem Sündenfall ist immer gewesen: Wo ist der Mensch? War nicht das die erste Frage, die Gott gestellt hat? Adam, Mensch, wo bist du? Nicht der Mensch musste im Garten nach Gott suchen, sondern Gott suchte den Menschen. Gott ging dem Menschen nach und er ging auch dem Volk Israel nach. Er kam herab, er kam zu ihnen, um sie zu retten. Wahrscheinlich haben sie von dieser Geschichte gehört, dieser wunderbaren Geschichte. Im brennenden Dornbusch offenbart sich Gott, nicht in einer mächtigen Zeder, nicht in einem großartigen Tier, nein, in dem gewöhnlichsten Gewächs, das es in der Wüste gibt, ein Busch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gehen würde, wenn Sie in der Wüste wären und Sie würden einen Busch sehen, der brennt. Das würde Sie vermutlich gar nicht groß wundern, oder? Wahrscheinlich hat es den Mose auch nicht gewundert, als er einen brennenden Busch sah. Wahrscheinlich hat er in seinem Leben schon sehr viele brennende Büsche gesehen. Er war 40 Jahre Hirte in der Wüste. Da passiert das immer und immer wieder. Vermutlich hat er minutenlang, vielleicht sogar eine halbe Stunde oder länger, nicht gemerkt, was an diesem Busch besonders war, bis es ihm irgendwann auffiel, nach längerer Zeit: Der Busch hätte eigentlich schon längst verbrannt werden sollen. Er brennt noch immer. Und die Geschichte ist bekannt. Der Mose wird von Gott dort im brennenden Dornbusch konfrontiert. Gott sagt ihm: Ich sende dich nach Ägypten. Du sollst meinem Volk sagen, dass ich sie befreie. Wir gehen hier nicht in alle Details hinein. Man kann das ja zu Hause auch nachlesen. Mose geht nach Ägypten und er stößt auf den sich immer weiter verhärtenden Widerstand des Königs von Ägypten, der nicht im Traum daran denkt, die Israeliten gehen zu lassen. Eine Plage nach der anderen verwüste das Land Ägypten. Jedes Mal sagt der Pharao zu: Ja, ich lasse euch jetzt gehen, aber dann ändert er seine Meinung, bis Gott zum ultimativen Mittel greift und den Israeliten zeigt, wodurch sie frei werden können, nämlich durch ein Lamm. Eine ähnliche Lektion wie damals schon im Garten Eden, was wir beim letzten Abend oder beim letzten Vortrag angeschaut haben, wo ein Tier stellvertretend für die Menschen symbolisch stirbt, um sie bekleiden zu können, muss wieder ein Tier sterben, ein Lamm, ein makelloses, einjähriges Lamm soll geschlachtet werden und Gott befiehlt durch Mose den Israeliten und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Stellen Sie sich mal das praktisch vor. Sie kommen heute Abend nach Hause, und sagen ihrer Familie, ich habe heute was Interessantes gelernt. Wir müssen uns vorbereiten auf ein besonderes Ereignis. Wir werden jetzt ein Lamm schlachten, dann werden wir das Blut auffangen und dann werde ich jetzt an meiner Haustür Blut streichen, ja? Auf allen drei Seiten die Haustür mit Blut bestreichen. Was denken Sie wohl, was würden Ihre Nachbarn sagen? Ich denke, das haben die Ägypter auch gesagt. Was ist denn das für eine merkwürdige Sache? Was ist das für eine seltsame Religion? Wer streicht denn Blut an seine Türpfosten? Vielleicht gab es den einen oder anderen Israeliten, der sich vielleicht gedacht hat, naja, vielleicht geht es ja nur um das Blut. Vielleicht kann ich ja das Blut auch einfach mit ins Wohnzimmer nehmen und da aufbewahren. Ja? Vielleicht hilft das auch. Aber die Geschichte macht sehr deutlich, dass das Blut öffentlich an die Türpfosten gestrichen werden musste, denn das Blut sollte ein Zeichen sein. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. An jenem Tag ging Gottes Strafe durch das Land Ägypten und schlug jedes Haus, bis auf die Häuser, die sich öffentlich durch das Blut zur Freiheit, zum Plan Gottes bekannt hatten. Dieses Blut brannte sich ein in dem kollektiven Denken der Hebräer als das Zeichen der Freiheit. Sie hatten jahrhundertelang gewartet, frei zu werden, und plötzlich wurden sie noch in derselben Nacht frei. Als sie das Blut an die Türpfosten strichen, waren sie innerhalb von Stunden auf dem Weg ins gelobte Land. Das Blut des Lammes war das Zeichen der Freiheit. Gott war zu ihnen gekommen. Schon ihr Vorfahr Josef hatte gesagt, Gott wird euch heimsuchen. Er wird euch zu Hause aufsuchen. Das bedeutet das Wort nämlich eigentlich im Deutschen und auch im Hebräischen. Er wird zu euch kommen. Das wird den Ägyptern schlecht gehen, aber euch gut, wenn ihr ihm vertraut und dieses Blut an eure Türpfosten streicht, wie Mose es ihnen dann gesagt hat. Nun, wir haben schon am letzten Vortragsabend gesehen, dass Opfer bedeutete ein Gleichnis. Es wies hin auf den einen, der meine und auch deine Seele retten kann, lieber Freund, liebe Freundin. Denn das Lamm und der Witter in 1. Mose 22 und all die Tiere, die im Alten Testament immer wieder geopfert werden, wiesen darauf hin, dass jemand kommen würde, der Retter, der uns alle freimachen kann. So ging also das Volk Israel aus Ägypten heraus, in die Wüste, auf dem Weg ins gelobte Land. Und weil sie jetzt frei waren, freigemacht durch das Blut des Lammes, wollte Gott ihnen zeigen, wer er ist. Er hatte sie nicht einfach nur frei gemacht, damit sie jetzt tun und lassen können, was sie wollten. Er hatte sie frei gemacht, damit sie sein besonderes Eigentum sein würden. Ein Volk, das Gott besser kennt als alle anderen Völker. Denn alle Völker hatten so ganz verdrehte, ganz obskure Restideen noch vom wahren Gott. Wir haben das gesehen bei den Chinesen, wir haben das gesehen bei den, man kann es sehen bei den Babyloniern. Überall finden sich noch so allerletzte Reste von der Wahrheit. Aber Gott wollte ein Volk haben, das ihn besser kennt, das ihn richtig kennt, wie er wirklich ist. Dazu hat er sie befreit und dazu brachte er sie an den berühmten Berg Sinai. Dort heißt es, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen solltest. Da sollte ein Volk sein, das Gott persönlich kennt. Gott sagt mit anderen Worten, mir gehören alle Völker, ich habe alle erschafft, aber die meisten Völker glauben mir das nicht mal. Sie anerkennen mich. Aber wenn ihr mich kennenlernt, wenn ihr mit mir Gemeinschaft habt, dann könnt ihr ein Licht sein für alle anderen, dann könnt ihr alle anderen auf mich hinweisen. Und so waren die Israeliten natürlich gespannt, Gott richtig kennenzulernen. Wie ist er? Was zeichnet ihn aus? Und wir lesen in 2. Mose 19, Vers 16, es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war. Da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Als Gott am Sinai sich offenbart, haben plötzlich alle gezittert. Die Erde bebte. Es rauchte. Man hörte den Klang von Schofarhörnern und niemand wusste so ganz genau, woher die eigentlich kommen. Ein dramatisches Ereignis, das sich so tief in die Seele des jüdischen Volkes, des hebräischen Volkes eingebrannt hat, dass bis ans Ende des Alten Testamentes immer und immer wieder auf dieses Ereignis Bezug genommen wird. Ja, im Neuen Testament ist es immer noch völlig präsent. Wir lesen weiter. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Also wieder die Idee, nicht das Volk kommt so richtig zu Gott, sondern Gott kommt zum Volk hinab im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Erdbeben gibt es ja einigermaßen öfter mal. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal erlebt hat, dass in der Schweiz so ein großes Bergmassiv zu beben angefangen hat. Das stelle ich mir relativ eindrucksvoll vor. Ich glaube, sowas passiert wahrscheinlich gar nicht. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind da beim Sentis, nicht wahr, auf dem Alpstein. Und da fängt das ganze Massiv an zu beben und zu rauchen. Und es klingt von allen Seiten wie Schofarhornklang. Und es gibt Feuer vom Berg, so weit man gucken kann bis in den Himmel. Das muss ziemlich spektakulär gewesen sein. Der Berg erbebte heftig. Es heißt weiter, da tratet ihr zu und standet unten am Berg, aber der Berg brannte im Feuer und jetzt steht interessanterweise bis ins Innerste des Himmels hinein. Das Hebräische sagt eigentlich wörtlich bis in das Herz des Himmels. So als würden die Feuerflammen nicht einfach nur den Berg bedecken, sondern als würden sie hindurchgehen bis in den Himmel, bis irgendwo dort, wo das Zentrum des Himmels ist sozusagen, bis in das Innerste des Himmels, der voller Finsternis, Wolken und Dunkel war. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme seiner Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, sondern vernahmt nur die Stimme. Alle Völker, die sonst um die Israeliten herum lebten, kannten immer eine Gestalt. Die Ägypter hatten sich Göttergestalten gemacht. Die sahen dann aus wie Frösche und wie Kälber. Die Babylonier und die Hethiter, alle hatten Gestalten. Sie haben versucht, sich Gott bildlich vorzustellen. Aber als der wahre Gott des Himmels herabkommt, zeigt er sich nicht, wie er aussieht, sondern er redet. So, als ob er sagen möchte, meine Worte sind sehr viel entscheidender als eine bildliche Abbildung sozusagen, die offensichtlich für einen Menschen ohnehin gar nicht zu ertragen gewesen wäre. Und es heißt weiter, und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Und dann heißt es, und Gott redete alle diese Worte und sprach. Und wenn Sie die Bibel ein bisschen kennen, wissen Sie, was dann kam. Ich bin der Herr, dein Gott. Gott sprach zu 2 Millionen Israeliten, schätzungsweise über den Daumen gepeilt. Er sprach nicht, ich bin der Herr, euer Gott. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Ich bin zu dir gekommen, ich habe dich aus der Knechtschaft herausgeführt. Und deswegen sage ich dir, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Er sprach die 10 Gebote. Sätze, die wir eigentlich ohne Probleme vielleicht in der Kirche mal auswendig gelernt haben. Ja? Die wir vielleicht irgendwo mal zu Hause aufgehängt haben, so als Erinnerung oder so. Sätze, die man so lesen kann und die einem nicht besonders viel Angst und Schrecken einjagen. Aber als Gott auf dem Sinai mitten aus dem Feuer diese 10 Gebote sprach, da zitterte das gesamte Volk. Sie hatten panische Angst. War Gott vom Himmel herabgestiegen, nur um dem Volk ein Schrecken einzujagen? Das wäre ein etwas merkwürdiges Bild von dem Gott, der nach dem Sündenfall durch den Garten Eden geht und sagt, Adam, wo bist du? Nun, schauen wir uns mal genauer an, was hier passiert ist. Siehe, der Herr, unser Gott, hat, also die Israeliten sprechen direkt, als Gott fertig ist mit den 10 Geboten zu Mose. Siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben. Ja, sie sagen, wir haben gerade Gottes Stimme gehört, etwas, was es noch nie zuvor gegeben hat und wir sind immer noch am Leben. Unglaublich. Achtung, nächster Satz. Und nun, warum sollen wir sterben? Ja? Sie sagen, wir haben Gottes Stimme gehört, wir sind immer noch am Leben. Deswegen haben wir Angst, dass wir sterben. Denn dieses große Feuer wird uns verzehren, wenn wir die Stimme des Herrn, unseres Gottes, noch weiter hören. So müssen wir sterben. Sie haben panische Angst vor der Stimme Gottes. Aber dann geht es noch weiter. Denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie wir und am Leben bleiben? Mit anderen Worten, welcher Mensch könnte noch weiter Gottes Stimme zuhören? Nicht wahr? Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, reden wird. Also hier haben wir Israeliten, die sagen, kein Mensch könnte weiter der Stimme Gottes zuhören. Deswegen, Mose, könntest du bitte hören? Geh du zu Gott, ja? Höre du ihm zu und sag uns dann, was er gesagt hat. Liebe Israeliten, wusstet ihr nicht, dass Mose auch nur ein Mensch war? Irgendwo ganz tief innen drin müssen sie schon realisiert haben, Mose ist auch aus Fleisch und Blut, oder? Aber irgendwas war bei Mose anders als bei ihnen. Für Mose war es kein Problem, zu Gott zu gehen und dann noch 40 Tage auf dem Berg die Stimme Gottes zu hören. Aber für die allermeisten Israeliten war die Nähe Gottes ein Problem. Ein großes. Und zwar aus dem gleichen Grund, für der auch Adam bewegte, als die Stimme Gottes im Garten zu hören war, sich hinter den Bäumen zu verstecken. Gottes Nähe ist immer dann ein Problem, wenn wir in unserem Leben an Sünde und Rebellion festhalten. Wir sagen oft, Gott, ich möchte dich besser kennenlernen, ich möchte mehr mit dir zu tun haben, ich möchte, offenbar dich doch mehr. Aber hier haben wir ein gutes Beispiel, was passiert, wenn er das tut. Die Israeliten sagen plötzlich nicht mehr, wir wollen mehr von Gott verstehen. Sie sagen, wir wollen lieber, dass er nicht mehr redet. Wir glauben ja noch an Gott und wir möchten auch, dass er uns ins gelobte Land führt. Und wir hoffen auch, dass er uns weiterhin das Manna regnet. Das schmeckt nämlich ganz gut, obwohl sie später sich auch darüber beschwert haben. Aber uns wäre es lieber, wenn Gott alle seine Regeln aufschreiben lässt und wir befolgen sie einfach. Zu viel Nähe Gottes hat fast Angst gemacht. Den Israeliten. Macht Gottes Nähe Angst? Eins ist sicher. Es war die Sünde in ihrem Herzen, die ihnen das Gefühl gab, wenn wir weiter mit Gott in Kontakt sind, dann wird uns das umbringen. Nun, Gott selbst war ja nicht gekommen, um sie einzuschüchtern. Er war nicht gekommen, um ihnen Angst zu machen oder sie umzubringen. Er war gekommen, um Worte des Lebens zu sprechen. Er war im Feuer gekommen, weil das Feuer in der Bibel immer ein Symbol für die Liebe ist. Die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Die Bibel sagt, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und wenn das Feuer vom Himmel bis zur Erde brannte, war das ein Symbol dafür, dass Gott Himmel und Erde mit seiner Liebe verbinden wollte. Und doch verstanden die Israeliten ihn nicht wirklich. Vielleicht lag es ja daran, dass sie Gott nicht sehen konnten. Wie soll man mit jemandem eine echte Beziehung, eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen, den man nicht sehen kann? Das ist doch merkwürdig, oder? Wenn man ihm nicht in die Augen schauen kann. Und so müssen die Israeliten das Gefühl gehabt haben, dass da irgendwie eine Barriere ist, ein Graben. Und interessanterweise ist diese Trennung durch die Sünde zwischen Gott und Mensch nicht nur einseitig begründet. Denn die Bibel sagt uns, und das ist sehr interessant, dass Gott selbst gar nicht versucht werden kann zum Bösen. Mit anderen Worten, wir alle können versucht werden, nicht wahr? Das kennen wir aus eigener Erfahrung. Wenn wir in Versuchung sind, wenn wir mit dem Bösen zu ringen haben, wenn wir in dieser Situation sind, dann sagt die Bibel, dann weiß zwar Gott, dass wir diese Situation erleben, er weiß sogar im Voraus, dass wir sie erleben, aber er weiß nicht, wie es ist. Denn Gott kann als Gott nicht versucht werden. Und nun steht man vor dieser fast unlösbaren Aufgabe, wie können denn Gott und Mensch wieder eins werden, wenn der Mensch wegen der Sünde Gott nicht sehen kann und Gott wegen der Sünde zwar alles über den Menschen weiß, aber gefühlsmäßig sich nicht in die Lage des Menschen hineinversetzen kann, weil er ja nicht versucht werden kann. Die Antwort liegt im Gold unter Sekufellen. Ein einfaches Zelt, das genau auf all diese Fragen eine simple, praktische und doch profund tiefe Antwort geben sollte. Just als die Israeliten sagten, wir wollen nicht mehr, dass Gott redet, und Gott sagt, okay, alles klar, ich werde zu Mose reden, ich werde über Mose mit euch kommunizieren, sagt er zu Mose, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Die Israeliten sollten nicht den Eindruck haben, dass Gott auf dem Berg Sinai wohnt. Dass wenn sie später mal im gelobten Land sind, sie dann immer zum Sinai pilgern müssten. Nein, dieses tragbare, transportable Zelt, das mit den Israeliten immer mitwandern würde, würde den Israeliten sagen, Gott ist bei euch, wo ihr auch hingeht. Er ist mittendrin, statt nur dabei. Er ist ein Gott mitten im Lager, mitten im Alltag. Und dieses Heiligtum, das gebaut werden sollte, sollte nicht irgendwie gemacht werden, sondern peinlich genau sollten alle Angaben eingehalten werden. Wenn man die Bibel liest, ist das eigentlich schon von der Statistik sehr interessant. Das erste Buch Mose hat 50 Kapitel und umfasst 2300 Jahre Weltgeschichte. Dann kommt das Buch zweite Mose, das sind noch 80 Jahre und oder 81, davon entfallen die ersten 80 auf die ersten zwei Kapitel. Und dann gibt es die Geschichte vom Auszug und all diese Geschichten. Und dann ist fast ein Drittel oder so des Endes nur damit beschäftigt, genau die Details dieses Heiligtums zu beschreiben. Da wird jeder Haken, jede Öse, jede Farbe, jedes Material meistens nicht nur einmal, sondern doppelt beschrieben, so als ob der Schreiber des Mosebuches, der Mose, ganz sicher gehen wollte, dass wir alle die Details dieses Heiligtums verstehen. Genau wie das Vorbild, genauso soll es gemacht werden. Nun, wer von Ihnen liebt Modelleisenbahnen? Gibt es jemanden, der sich für Modelleisenbahnen begeistern kann? Ja? Als ich vor kurzem in der Schweiz in einem anderen Ort war, da gab es Leute, die richtig, richtig Fans waren von Modelleisenbahnen, und die haben das jetzt geliebt hier. Modelleisenbahn ist ja ein ganz interessantes Hobby. Und das Wesen einer Modelleisenbahn ist, dass sie die Wirklichkeit abbildet auf einem kleineren Maßstab, einer kleineren Skalierung. Ja, da fahren dann hier so Züge, nicht wahr? Und da gibt es hier so Weichen und Schienen und Bäume und Häuser. Weiß jemand, aus welchen Materialien so diese Dinge gemacht sind? Woraus werden da die Züge gemacht? Kennt Sie jemand von denen, die sich begeistern? Ja? Keine Ahnung. Also, ich bin auch kein Experte, deswegen frage ich mal die anderen, aber jedenfalls, weiß ich keine, manches ist vielleicht aus Pappmaché sein, manches ist vielleicht aus Plastik, nicht wahr, so aus verschiedenen Materialien. Da gibt es so kleine Häuschen, kleine Bäume und so weiter. Nun, der Trick an der Sache natürlich ist, dass diese kleinen Häuser und diese kleinen Bäume und dieser kleine Bahnhof für echte Häuser und für echte Bahnhöfe und für echte Züge und für echte Weichen stehen. Und während auch der Zug, der vielleicht aus Plastik ist oder was auch immer, nicht wahr, da alles verarbeitet ist, ist der wahre Zug dann ein echter Zug in voller Montur und in voller Skalierung und in vollem Ausmaß. Der Baum, der hier vielleicht aus Pappe ist oder aus Pappmaché oder aus Plastik, der steht in der Realität für einen echten Baum aus Baum, nicht wahr? Das Heiligtum ist wie eine Modelleisenbahn. Es beschreibt die himmlische Realität, den himmlischen Tempel in kleiner Skalierung, aber doch so, dass man beim Anschauen verstehen kann, wie es im Original eigentlich ist. Und um das besser zu verstehen, machen wir einfach mal ein gedankliches Experiment. Wir versetzen uns in die Lage eines Hebräers. Hat jemand einen Lieblingshebräischen Namen? Wie soll unser Hebräer heißen, den wir jetzt uns gedanklich vorstellen? Hat jemand einen Namen? Benjamin, okay, nehmen wir Benjamin. Also nehmen wir an, wir heißen Benjamin. Und Benjamin wohnt hier irgendwo, er wohnt genau in diesem Zelt, okay? Und Benjamin ist ein junger Mann, frisch verheiratet und hat ein paar, zu viel ist, vielleicht ein Kind, ein bisschen Vieh, was auch immer. Und er gehört hier zu den Israeliten. Und eines Tages ist er wirklich wütend auf seine Frau und schlägt sie. Und ihm wird bewusst, das war eine Sünde. Sowas darf man nicht tun. Was muss Benjamin machen, um wieder mit Gott ins Reine zu kommen? Zunächst einmal kann er nicht einfach hier bleiben. Er muss zum Heiligtum gehen. Und er kann auch nicht alleine kommen, sondern er muss ein Opfer mitbringen, das ihn symbolisch frei machen soll. So wie das Lamm die Israeliten frei machte aus der Sklaverei, frei machte aus der Knechtschaft, so muss er jetzt ein Tier, ein Lamm oder ein Ochsen oder eine Taube, je nachdem, was das für ein Verbrechen war oder für eine Sünde, da gab es verschiedene Vorschriften. Ist jetzt nicht der Punkt, das so zu detailliert zu erklären, aber er musste ein Opfer mitbringen und mit diesem Opfer durch das Lager gehen zum Heiligtum. Nun, wenn die Nachbarn Benjamin sehen, wie er mit einem Witter oder mit einem Ziegenbock oder mit einem Lamm Richtung Heiligtum geht, was werden die wohl gedacht haben? Was wird wohl Benjamin gedacht haben? Er wird gedacht haben, meine Güte, jetzt wissen alle, dass ich was verkehrt gemacht habe. Benjamin konnte nicht in seinem Zelt bleiben und sagen, Gott, du kennst ja alle, du kennst mein Herz, nicht wahr? Und ist schon alles gut, oder? Er musste sich öffentlich, Achtung, nicht wahr? Er musste sich öffentlich zu seinem Fehler bekennen. Nun, er musste nicht überall rumposaunen, ich habe meine Frau geschlagen. Es reichte, dass er mit dem Opfer zum Heiligtum ging, um zu sagen, ich brauche Gottes Gnade. Das Heiligtum hat interessanterweise nur einen Eingang. Damit unterschied es sich wesentlich von vielen anderen Tempeln, vor allem bei den Griechen und Römern und auch anderen Kulturen, wo man von allen Seiten kommen kann, nicht wahr? Egal von wo du kommst, irgendwie kommst du mal rein. Im Heiligtum gab es nur einen Eingang, aber der war immer offen. Und durch diesen Eingang konnte jetzt Benjamin kommen. Und das Erste, was er dort in diesem Vorhof vorfand, war ein großer Altar. Nun, dieser Vorhof war ein sehr unangenehmer Ort. Man hörte das Blöken von Tieren. Man sah überall Blut. Wahrscheinlich haben sich viele Fliegen dort in der Wüste diesen Altar auch gebildet. Und es war heiß. Dort an diesem Altar, den man den Brandopferaltar nannte, sollte das Opfer jetzt gebracht werden. Dazu musste Benjamin etwas tun. Er musste seine Hand nehmen und auf den Kopf des Tieres stützen. Also nehmen wir an, es war ein Witter oder nehmen wir an, es war ein Lamm. Er hat dann dem Tier in die Augen geschaut, hat seine Hand auf den Kopf gestützt und hat gesagt, ich bekenne vor dem hohen Priester oder vor dem Priester, der dort Dienst hatte, vor dem Priester bekannt, ich habe meine Frau geschlagen. Die Idee war, dass symbolisch dieses Schlagen seiner Frau, diese Sünde jetzt von Benjamin auf das Tier überging. Und dann kam der schlimmste Moment. Ein Messer wurde ihm gegeben und das Tier musste getötet werden. Und zwar an der Kehle. Und Benjamin verstand, dieses Tier stirbt jetzt allein deswegen, weil ich meine Frau geschlagen habe. Dieses Tier kann nichts dafür. Es musste übrigens ein makelloses Tier sein. Es konnte nicht hinken. Es musste nach tierischem Verständnis, tierischem Maßstab perfekt sein, vollkommen sein. Dem Tier wurde die Kehle durchgeschnitten und dann wurde das Blut aufgefangen. Das hat gespritzt. Das war eklig. Das war unangenehm. Es war heiß. Fliegen. Ein schrecklicher Ort. Aber doch war es ein Ort der Befreiung, denn Benjamin verstand, meine Sünde hätte eigentlich zu meinem eigenen Tod geführt, aber jemand anderes, symbolisch, stirbt für mich. Und deswegen bin ich frei von dieser Sünde. Die Sünde ist von mir auf dieses Tier und auf das Blut übergegangen, das jetzt aufgefangen wird. Das Lamm war ein Zeichen der Freiheit für Benjamin. entweder das ganze Tier oder Teile des Tieres wurden jetzt auf dem Altar verbrannt. Das Feuer, das auf diesem Altar brannte, war vom Himmel gekommen. Genauso wie das Feuer auf dem Berg Sinai. Ein Zeichen eigentlich der Liebe Gottes, das bereit ist, Sünde zu vernichten, um wieder Einheit zwischen Gott und Mensch zu schaffen. Es gab in diesem Vorhof noch einen zweiten Gegenstand, und zwar etwas weiter zum Zelt hin, das war das Waschbecken. Und das Waschbecken war irgendwie das genaue Gegenteil vom Brandopferaltar. Der Brandopferaltar brannte mit Feuer und hier war jetzt Wasser. Und Wasser und Feuer sind so ziemlich die genauen Gegenteile. Es diente vor allem dazu, dass die Priester sich waschen konnten, Hände und Füße, bevor sie dann ins Heiligtum gegangen sind. Aber dieser Kontrast zwischen Feuer und Wasser muss sehr eindrücklich gewesen sein. Für Benjamin war jetzt im Wesentlichen schon alles getan. Er hatte seine Sünde übertragen. Die Sünde war nicht mehr bei ihm, sondern bei dem Opfer bzw. bei dem Blut. Und Benjamin hatte jetzt eigentlich symbolisch, wohlgemerkt, Vergebung erlebt. Benjamin konnte auch gar nicht in das eigentliche Heiligtum, in das eigentliche Zelt hinein. Dort hinein konnte nur der Priester, der jetzt das Blut dort hineinbringen würde oder auch ein Teil des Fleisches, je nach Ritual, gab es verschiedene Varianten. Für Benjamin hieß es, draußen im Vorhof zu bleiben und zu glauben, dass ihm vergeben worden ist und zu glauben, dass der Priester jetzt in dem Zelt das tun würde, was er tun sollte. Mit anderen Worten, von Anfang an war in diesem System die Idee, dass die Erlösung immer etwas mit Glauben zu tun hat. Man konnte es nicht selbst bewerkstelligen. Man musste sich darauf verlassen, dass jemand anders für einen das tut, was man selbst nicht tun konnte. Nur der Priester konnte dort in dieses Zelt hinein, in die sogenannte Stiftshütte. Und die bestand aus zwei Abteilungen. Eine etwas längliche Abteilung und dann eine Vorhang und dann nochmal eine quadratische aussehende Abteilung. Die erste Abteilung hieß das Heilige und in diesem Heiligen war es genau das Gegenteil vom Vorhof. Im Vorhof, da blökten die Tiere, da stank es nach verbranntem Fleisch, da waren die Fliegen, es war ekelhaft. Hier im Heiligtum war alles schön, vergoldet. Da stieg wohlriechender Duft auf. Es roch nach frisch gebackenem Brot. Alles glänzte. Für den Priester muss es so gewesen sein, als ob er quasi zwei Welten betrat. Draußen diese hässliche Welt, wo die Sünde irgendwie so konzentriert war. Und jetzt hier diese schöne, wunderbare Welt des Heiligtums. Aber es gab doch einen Makel, denn das Blut von draußen wurde jetzt in dieses Heiligtum hineingebracht, hineingespritzt. Dort gab es einen Leuchter auf der linken Seite, der hatte sieben Arme und war aus massivem Gold. Dann gab es da gegenüber auf der rechten Seite einen Tisch mit 12 Broten auf zwei Stapeln gestapelt und die nannte man die Schaubrote. Und es gab einen zweiten Altar, der war ganz nah am Vorhang und dort stieg dieser Rauch empor. War deswegen interessant, weil dieser Vorhang nicht ganz bis nach oben ging, sondern es war möglich, dass der Rauch über den Vorhang hinüberging in das Allerheiligste. Für die Israeliten muss sich das angefühlt haben, dieses ganze Prozedere, als ob die Sünde, die sie begangen haben, durch das Opfer in Gottes Zelt gebracht wurde. Mit anderen Worten, Benjamin hatte in seinem Zelt seine Frau geschlagen, aber Gott war bereit, seine Sünde aus seinem Zelt zu nehmen, um es in Gottes Zelt zu bringen. Gott war bereit, all die Sünden der Menschen in sein Wohnzimmer zu nehmen. Man könnte sich fast vorstellen, dass Gottes Zelt so eine Art Mülleimer war. Der ganze Müll der Menschen konnte dort hineinkommen. Dieses schöne Heiligtum wurde beschmutzt. Und so gab es genau das, was es auch bei uns zu Hause gibt. Wir alle haben Mülleimer, oder? Haben wir alle Mülleimer zu Hause? Was macht man, wenn der Mülleimer voll ist? Man säubert den Mülleimer. Es reicht also nicht nur, die Wohnung zu säubern, bis der Mülleimer voll ist. Man muss auch den Mülleimer säubern. Und genau das passierte einmal im Jahr symbolisch am sogenannten großen Versöhnungstag, am Yom Kippur. Da bliesen die Hörner und die Trompeten, wie am Berg Sinai, und riefen zu diesem besonderen Tag. Denn an diesem Tag geschah etwas, was nur einmal im Jahr passierte. An diesem Tag ging der hohe Priester nicht in das Heilige allein, sondern mit zitternder Hand, mit Weihrauch in seiner Hand, in das Allerheiligste hinein, was sonst für menschliche Füße verboten war. Denn dort im Allerheiligsten offenbarte sich Gott persönlich. Er war dort mitten unter ihnen. Und dort gab es die Bundeslade. Das war der einzige Gegenstand, ein Symbol für den Thron Gottes. Und an dieser Bundeslade gab es zwei Engel. Wir erinnern uns an den Vortrag beim letzten Mal mit den beiden, bei den schützenden Cherubim. Luzifer war einer von diesen gesalbten Cherubim gewesen, die am Thron Gottes gewesen sind. Hier dargestellt, Modelleisenbahn, nicht wahr? Durch zwei goldene Engel am Thron Gottes. Und in dieser Bundeslade befand sich etwas ganz Entscheidendes. In dieser Bundeslade befanden sich just diese 10 Gebote, die Gott auf dem Sinai gesprochen hatte. Mit anderen Worten, genau das, was die Israeliten hatten nicht mehr hören wollen, war genau im Zentrum, dort im Allerheiligsten. Und der ganze Heiligtumsdienst war eigentlich ein Beispiel nach Beispiel nach Beispiel Gleichnis, um den Israeliten gedanklich einen Weg zu diesem Gesetz zu zeigen. Durch das Blut, das an jenem großen Versöhnungstag eben nicht nur ins Heilige, sondern ins Allerheiligste gebracht wurde. Das Opfer, das Blut des Lammes für die Israeliten, ein Symbol der Freiheit, verband sich jetzt an diesem Tag mit dem Gesetz Gottes, denn das Blut wurde just auf diese Bundeslade getan. Freiheit und Gesetz waren jetzt kein Gegensatz mehr, sondern ein und dasselbe. Denn wie die Bibel sagt, ist ja das Gesetz Gottes ein Gesetz der Freiheit. Deswegen fing es ja an mit der Idee, ich habe dich aus Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeholt. Halten wir fest. Im Heiligtum gab es ein Feuer, das vom Himmel gekommen war. Im Heiligtum, da stieg Rauch auf, wenn gebetet wurde, wenn der Weihrauchaltar räucherte. Im Heiligtum, da gab es Posaunen und Trompeten, die spielten, nicht nur am großen Versöhnungstag, sondern auch zu anderen Festen. Und im Heiligtum offenbarte sich die Stimme Gottes genau hier vom Allerheiligsten aus. Das war der Ort, an dem Gott zu Mose sprach. Deswegen nannte man ihn auch den Sprachort. Also mit anderen Worten, wir haben Feuer vom Himmel, wir haben Rauch, wir haben die Stimme Gottes, wir haben Schofarhörner, wir haben die 10 Gebote, die Stimme Gottes. Das Heiligtum war nichts weiter als das Ereignis der 10 Gebote am Sinai, zusammengefasst auf ein Zelt. Mit anderen Worten, als die Israeliten gesagt hatten, wir wollen Gott nicht mehr sehen, wir wollen ihn nicht mehr hören, wir wollen dieses Ereignis am Sinai, das ist zu viel für uns, hat Gott gesagt, okay, kein Problem, vielleicht war das ein bisschen doll. Vielleicht war meine Liebe noch zu überwältigend. Ich werde es mal zusammenfassen, zusammenskalieren, auf ein kleines Niveau bringen, quasi Sinai to go. Als Zelt, zum Mitnehmen, zum Kennenlernen, zum Reinschnuppern, das war das Heiligtum. Psalm 77, Vers 13 sagt Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Das kann man ganz gut sich vorstellen, wenn man sich denkt, dass man ein Vogel ist und über das Heiligtum fliegt. Dann sieht man, wie der Sünder hier das Heiligtum kommt und wie die Sünde von hier, nach hier, bis dann ins Allerheiligste geht. Der Glaube des Benjamin geht schrittweise von Ost nach West. Warum ist das wichtig? Als die Israeliten gesagt hatten, sie wollten nicht mehr Gott hören, hatte Gott gesagt, einen Propheten wie mich, hat Mose gesagt, wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte und dann ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast. Mose sagte, jemand wird kommen, der wird das fortsetzen, was am Horeb aufhören musste. Er wird euch wieder das Wort Gottes sagen und meine Worte in seinen Mund legen, der soll alles zu ihm reden, was ich ihm gebieten werde. Also Mose sagte, es kommt noch ein Prophet, so wie ich, und der wird dort weitermachen, wo Gott am Sinai aufhören musste, weil ihr nicht mehr hören wolltet. Und er wird so sein wie ich. Weiß jemand, welcher Prophet im Alten Testament so war wie Mose? Kennt jemand den Propheten im Alten Testament, der so war wie Mose? Das ist eine Fangfrage. Denn 5. Mose sagt, es gab keinen Propheten mehr, der aufstand, der so war wie Mose. Der Prophet, um den es hier geht, ist ein Prophet, der im Neuen Testament kam, der war mehr als ein Prophet, nämlich das Neue Testament sagt, Jesus Christus war die Erfüllung dieser Prophezeiung. Denn Jesus sagte, ich bin der Weg. Das Alte Testament zeigte das Heiligtum und sagte, das Heiligtum ist der Weg. Gottes Weg ist im Heiligtum. Jesus sagte, ich bin der Weg, ich bin das Heiligtum. Das Johannesevangelium beginnt bekannterweise mit diesen Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und nur dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Es geht hier um Jesus und dann heißt es hier, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wörtlich sagt das Griechische, er zeltete unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Was wollte David nochmal sehen im Heiligtum? Er wollte die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen. Und mitten in diesem Zelt, mitten im Lager, umgeben von all den Zelten, war dieses eine Zelt mit Seekuhfellen, unansehnlich von außen, das heißt, einfach von außen, ohne großes Tamtam. Aber innen drin war es lauter Gold, innen drin zeigte sich die Herrlichkeit und die Macht Gottes. So war Jesus. Der Mensch wurde und von außen genauso unscheinbar war wie ein Zelt aus Seekuhfellen. Aber innen drin leuchtete es. Innen drin leuchtete die Herrlichkeit und die Macht, die Kraft des Evangeliums. Mit anderen Worten, das Heiligtum ist nichts weiter als ein Bauplan des Charakters und des Wesens Jesu. Oder anders ausgedrückt, Jesus auf der Erde war im Wesentlichen die Personifizierung des Heiligtums. Man könnte es auch so ausdrücken. Auf dieser Draufsicht, wo hat sich Gott nochmal manifestiert? Hier im Vorhof? Im Heiligen oder im Allerheiligsten? Im Allerheiligsten, oder? Hier war Gott. Wo war Benjamin? Wo war der Sünder? Der durfte nur hier im Vorhof sein. Ja? Aber es gab jemanden, der durfte hier sein. Und hier sein und einmal im Jahr sogar hier sein. Wer war das? Das war der Priester. Das war der Mittler. Das war der, der zwischen Gott und Mensch vermittelte. Der Priester stand am Brandopferaltar und nahm die Sünden quasi entgegen. Er brachte dann das Blut hinein und er konnte einmal im Jahr bis an die direkte Gegenwart Gottes kommen. Gott, Mittler, wir, man könnte auch sagen, Gott mit uns. Das ist der Name, der Jesus gegeben wurde. Immanuel, Gott mit uns. Um zu sagen, er ist völlig Gott und hält mit einer Hand den Thron Gottes fest und er wurde völlig Mensch und hält mit der anderen Hand die Menschheit fest, um diese Brücke zu machen zwischen Mensch und Gott. Übrigens, was war das Problem? Die Menschen konnten Gott nicht sehen. Aber als Jesus unter ihnen war, da konnte er ihnen sagen in einer Gänsehautszene, als der Philippus fragt, zeig uns den Vater, wir wollen gerne den Vater sehen. Hast du ein Bild von ihm? Ja, zeig mal. Da sagt Jesus, solange bin ich unter euch und ihr habt mich noch nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und was war das andere Problem gewesen? Das andere Problem war, dass Gott nicht versucht werden kann, dass er nicht weiß, wie es ist, wenn man als Mensch hungrig und durstig vom Satan attackiert wird. Hat Jesus dieses Problem gelöst? Er wurde Mensch. Er wurde versucht. Er war in der Wüste. Er weiß, wie es ist. In Jesus löst sich das Problem der Trennung. Er ist der einzige Weg. Immanuel. Er ist die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Es gibt nicht viele Wege zu Gott, es gibt nur einen Weg und Jesus hat das sehr deutlich gemacht, dass er das ist. Der Brandopferaltar stand stellvertretend für die Tatsache, dass Jesus als das Lamm Gottes für jeden Menschen sterben würde. Und jeder, der sich öffentlich dazu bekennen würde, jeder, der seine Schuld auf das Lamm Gottes legt, wird frei, weil Jesus am Kreuz starb. Und wir können zu Jesus kommen, denn Jesus war nicht nur symbolisiert durch die Tür, er war nicht nur symbolisiert durch das Opfertier, er war auch symbolisiert durch den Priester. Wir müssen also nicht zu einem menschlichen Priester gehen heutzutage, sondern wir können zum Priester Jesus gehen und ihm erzählen, dass wir unsere Sünden auf ihn legen möchten, weil er für uns gestorben ist. Jesus ist für uns gestorben, erinnern wir uns, da gab es aber auch das Waschbecken. Und das Waschbecken, wir haben gesagt, Wasser ist das Gegenteil vom Feuer. Das Feuer des Brandopferaltars bewirkte den Tod oder war mit dem Tod assoziiert. Jesus starb am Kreuz, aber er stand wieder auf. Feuer und Wasser, Leben und Tod und Leben. Jesus spricht oft vom Wasser des Lebens. Jesus ist nicht nur für uns gestorben, er ist für uns auferstanden, um einen Weg zu machen zu Gott. Wie wir gesagt haben, war das Heiligtum ein Abbild der himmlischen Realität und deswegen sagt die Bibel, die Hauptsache, aber dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Jesus ist nicht nur vor 2000 Jahren für mich und für dich gestorben, er ist immer noch aktiv für unsere Erlösung. Einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Nun, was heißt das praktisch für mich und für dich? Zuerst einmal heißt das, dass Glaube nicht nur bedeutet, ich bin überzeugt, dass es Jesus Christus gab oder dass er vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist und ich vielleicht mir noch ein Kruzifix aufhänge, sondern es bedeutet, dass Jesus jetzt, während wir hier sitzen und stehen und sprechen und zuhören, aktiv im Himmel an meiner und deiner Erlösung wirkt. Wir glauben nicht nur an einen Jesus, der vor 2000 Jahren schöne Worte gesagt hat, die wir heute auswendig lernen können, oder der Wunder getan hat, die uns erbauen, oder für uns am Kreuz gestorben ist. Wir glauben an einen Jesus, der jetzt im himmlischen Heiligtum, im himmlischen Tempel, als Fürsprecher, als Priester für mich dient. Nun, ich kann ihn nicht sehen. Genauso ging es Benjamin. Benjamin musste im Vorhof stehen bleiben und glauben, dass der Priester dort im Heiligtum, im Zelt, versteckt von den Vorhängen, das tut, was der Priester tun musste. Genauso können wir Jesus nicht sehen im Himmel, aber wir können glauben, dass das, was er gesagt hat, was er tun würde, er wirklich tut. Und so beschreibt eigentlich das Heiligtum nicht nur das Wesen Jesu, es beschreibt auch ganz praktisch, worin Christsein besteht. Christsein besteht darin, dass ich erkenne, ich brauche Jesus. Es besteht darin, dass ich meine Sünde Jesus bekenne, seinen Opfertod akzeptiere. Es besteht darin, dass ich sein neues Leben für mich in Anspruch nehme und dass ich zu ihm als meinem hohen Priester komme. Es besteht darin, dass ich Licht für die Welt bin. Dieser Leuchter war ein Symbol für Jesus, denn er sagt, ich bin das Licht der Welt, aber es war auch ein Symbol für uns. Wir dürfen Zeugnis geben. Wir können leuchten, wir können anderen davon erzählen, was Jesus für uns getan hat. Wir sollen ein öffentliches Bekenntnis abgeben. Die Schaubrote war ein Symbol für das Wort Gottes. Denn durch Gottes Wort lernen wir ihn besser kennen. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und der Räucheraltar war ein Symbol für das Gebet. Interessanterweise war von allen Gegenständen in der Stiftshütte der Räucheraltar am nächsten zum Thron Gottes. Das heißt also, ja, es ist wichtig, dass wir ein Zeugnis geben von unserer Erfahrung mit Jesus. Ja, es ist wichtig, dass wir in der Bibel mehr von ihm erfahren und ihn besser kennenlernen. Aber nichts bringt uns Gott so nahe wie persönliches Gebet. Und damit ist nicht gemeint, dass man einfach das Vaterunser nachbetet, wenn es in der Kirche gebetet wird. Damit ist gemeint, dass man tatsächlich seine Sorgen und Nöte, sein Dank, sein Lob Gott persönlich vorbringt. Gebet bringt uns Gott unglaublich nahe. Jemand hat einmal gesagt, Gebet ist das Atmen der Seele. Vielleicht war es auch das, was David gemeint hat, wenn er sagte, meine Seele dürstet nach dir, ich fühle mich verschmachtet, aber wenn ich im Heiligtum darüber nachdenke, dass ich beten kann zu dir, dann gibt mir das neue Spannkraft. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Lieber Freund, liebe Freundin, am Ende, heute Abend, möchte ich dir Mut machen. Wenn du denkst, meine Güte, als Christ zu leben ist wirklich anstrengend, wenn man abends übermüdet nach Hause kommt. Jesus weiß, wie es ist, wenn man abends nach viel zu langer Arbeit übermüdet ist. Wenn du denkst, meine Güte, manchmal bin ich so hungrig, ich könnte aus der Haut fahren, dann hast du jemanden im Himmel, der für dich da ist, der weiß, wie es ist, wenn man völlig unterzuckert ist. Der weiß, wie es ist, wenn man durstig ist. Der weiß, wie es ist, wenn andere schlecht über einen reden. Der weiß, wie es ist, wenn einen Freunde im Stich lassen. Der weiß, wie es ist, wenn man sich auf andere verlässt und die einen maßlos enttäuschen. Und wir könnten die Liste fortführen. Jesus weiß, wie es ist. Er hat unsere Schuhe getragen. Er ist auf dieser Erde mit all ihren Unwegsamkeiten, all ihren Unberechenbarkeiten, all ihrer Mühsal gewesen und weiß, wovon er redet. Jesus ist nicht wie die Götter, die die anderen Völker hatten, sich ausgedacht haben wir schon darüber gesprochen, nicht wahr? Die irgendwie viel Macht haben, egozentrisch sind und sich eigentlich um die Menschen mehr oder weniger einen Dreck scheren. Jesus ist der Gott, der Mensch wurde, der sein Zelt aufgeschlagen hat mitten unter uns, um zu sehen, wie es uns geht. Aber nicht nur um zu sehen, wie es uns geht, sondern um uns zu zeigen, wie wir herauskommen können. Einen Weg zu machen, den er gegangen ist, den wir im Glauben folgen können. Wir können seine Nachfolger sein auf diesem Weg. Jesus ist heute für dich da. Und deswegen sagt der Paulus hier am Ende, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Die Römer mussten ins Pantheon, die Babylonier auf eine Zikkurat, die Griechen sind nach Delphi oder nach Olymp gepilgert. Aber alles, was du tun musst, ist deine Gedanken zu Jesus zu richten. Du kannst zu ihm beten, du kannst deine Bibel aufschlagen, du kannst jemand anderem von Jesus erzählen und du bist ihm schon nahe. Er ist schon gegenwärtig. Wir dienen einem Gott, der so unfassbar nahe uns sein kann, was wir leider uns oft gar nicht so richtig bewusst machen. Er möchte, wie damals bei den Israeliten, mittendrin sein im Lager. Er ist nicht ein Gott, den man alle 7 Tage mal für 2 Stunden im Gottesdienst besucht, sondern einer, der mitgenommen werden möchte, am Dienstag und Mittwoch und Donnerstag, auf Arbeit, zum Besuch bei Freunden, beim Hobby, beim Einkauf, beim Abwaschen. Gott möchte dabei sein. Und all das führt natürlich in das Allerheiligste. Dort, wo die Bundeslade war. Und dort, wo der große Versöhnungstag stattfand. Dort werden wir weitermachen, wenn wir uns morgen Abend wiedersehen. Wir werden sehen, was es mit dieser Bundeslade auf sich hat. Wir werden sehen, was das praktisch für uns im Leben bedeutet. Wir werden im Laufe der nächsten Vorträge auch sehen, was dieser große Versöhnungstag bedeutet. Heute Abend möchte ich mit dieser Frage schließen. Möchtest du, lieber Freund, liebe Freundin, möchtest du Jesus im Alltag begegnen? Und möchtest du über das Heiligtum nachdenken als eine ganz praktische, einfache Veranschaulichung, was es heißt, mit Jesus zu leben, unsere Sünden ihm zu bekennen, seine Auferstehung für uns in Anspruch zu nehmen, Licht zu sein für andere, aus seinem Wort zu lesen und zu ihm zu beten? Wer von uns möchte sich vornehmen, mit Jesus durch den Alltag zu gehen? Ist unser Wunsch? Gott sei gelobt. Wollen noch gemeinsam aufstehen für ein Abschlussgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns gesprochen hast und dass die Wahrheit deines Evangeliums sich im Heiligtum auf so wunderbare Art und Weise manifestiert und zeigt und dass es etwas ist, das keine große Theologie erfordert, sondern eigentlich in so praktischen Bildern uns das zeigt, was wirklich nötig ist, um zu verstehen und zu realisieren, dass du mitten in unserem Alltag sein möchtest. Danke, Herr, dass wir nicht zu dir kommen müssen, sondern dass du zu uns kommst. Danke, dass du uns mit allen Sinnen ansprichst, damit wir verstehen, dass du uns gerne hast. Und danke, dass du einen Weg gefunden hast, uns von der Sünde zu befreien, aus der Knechtschaft der Sünde herauszuholen. Und danke, Herr, dass jetzt, während wir hier beten, unsere Gebete aufsteigen dürfen zu dir in den Himmel, so wie damals im Heiligtum die Gebete aufstiegen und der Weihrauch aufstieg in das Allerheiligste, dass unsere Gebete direkt zu deinem Thron kommen dürfen und dass Jesus jetzt für uns spricht. In seinem Namen beten wir. Amen.